Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, der Staatssekretär wird gleich noch kommen. Ich darf Ihnen erst mal an dieser Stelle auch noch allen ein frohes neues Jahr wünschen, alles Gute für selbiges und dass wir möglichst alle gesund bleiben und unsere, das, was wir uns vorgenommen haben, auch ja, umsetzen und erreichen können. Also, ich darf Sie, wir starten jetzt wieder in die Arbeit in diesem Jahr, ich darf Sie begrüßen zu unserer ersten öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses, die wie immer ein Präsenz- und ein Online-Meeting ist. Und vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns per Zoom zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihren Klarnamen anzumelden, sodass wir Ihre Teilnahme auch wirklich erkennen und dokumentieren können. Und außerdem möchte ich Sie bitten, aber das kennen Sie alle, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. In der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Medizinal-Cannabis-Gesetzes auf der Drucksache 21-3061. Dazu liegen Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Ausschussdrucksache 21-1457 vor. Auch diese sind heute Gegenstand der Anhörung. Und außerdem geht es heute um den Antrag der Fraktion der AfD, keine Sonderrolle für Medizinalcannabis auf der Drucksache 21-773. Sehr geehrte Damen und Herren, für die Öffentlichkeit noch mal vielleicht zum Hintergrund auch des Gesetzes. Mit Ihrem Gesetzentwurf beabsichtigt die Bundesregierung, den seit Inkrafttreten des Cannabisgesetzes beobachteten Verordnungsmissbrauch über reine Internetplattformen zu unterbinden. Kern der Neuregelung ist die Einführung eines Versandhandelsverbots für Medizinal-Cannabis sowie die gesetzliche Fixierung eines verpflichteten persönlichen Arzt-Patienten-Kontakts. Damit soll sichergestellt werden, dass Verschreibungen künftig wieder auf einer sorgfältigen physischen Anamnese basieren und die Abgabe tatsächlich unter persönlicher Beratung in der Apotheke erfolgt. Ziel ist es, die Therapiesicherheit zu gewährleisten und den Gesundheitsschutz der Patientinnen und Patienten vor den Risiken eines unkontrollierten Online-Bezugs zu stärken. Der Antrag der Fraktion der AfD hat zum Ziel, eine grundlegende Überarbeitung der aktuellen Verordnungspraxis für Medizinal-Cannabis zu erreichen, um eben die Vergabe über rein digitale Fragebogenmodelle ohne physische Untersuchung zu unterbinden. Zudem sei Medizinal-Cannabis dem regulären Amnok-Verfahren zur Nutzenbewertung und Preisfindung zu unterziehen, um das Präparat vollständig in das bestehende System der Arzneimittelerstattung und Qualitätsprüfung zu integrieren. Über den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge sowie über den Antrag wollen wir heute mit Ihnen, meine sehr verehrten Sachverständigen, diskutieren und Ihre Meinung dazu hören. Bevor wir beginnen, will bzw. muss ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf der Anhörung machen. Einige sind ja schon anhörungserprobt hier, andere vielleicht zum ersten Mal dabei. Es stehen uns heute 90 Minuten zur Verfügung. Diese 90 Minuten werden entsprechend der Stärke der Fraktionen in Verbindung mit einer ausschussinternen Verabredung auf mehrere Frageblöcke verteilt. Das bedeutet, insgesamt entfallen auf die Fraktion der CDU-CSU 30 Minuten, auf die Fraktion der AfD 22 Minuten, auf die Fraktion der SPD 17 Minuten, auf Bündnis 90 die Grünen 12 Minuten und auf die Linke 9 Minuten. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Nur so können eben viele Fragen gestellt und dann auch beantwortet werden. Die Anhörung wird auch live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Anhörung auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, erscheinen, sobald sie quasi ihr Rederecht bekommen haben, hier im Sitzungssaal auf einem Videowürfel, sind da zu sehen und zu hören. Und es kann sein, dass also auch wenn Sie dann nicht mehr reden, dass Sie dann trotzdem noch hier erscheinen. Das wird sich dann aber beim nächsten Redner auch ändern. So, ich bitte die Sachverständigen entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Ich danke auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Diese werden auch auf der Internetseite des Bundestags, auf der Ausschussseite veröffentlicht. Und dann noch ein Hinweis an die Gäste auf der Galerie. Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. So, jetzt haben wir alle Formalien erledigt und jetzt können wir mit der Anhörung beginnen. Und die ersten Fragen stellt die Fraktion der CDU-CSU für 12 Minuten. Herr Professor Strick, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank und auch herzlichen Dank an all die Sachverständigen, dass Sie einmal heute gekommen sind und auch so umfangreiche Stellungnahmen eingereicht haben. Beim Durchlesen der Stellungnahmen ist mir einiges aufgefallen und darum würde ich gerne mit einer kursorischen Frage erstmal einsteigen an die Bundesärztekammer, an Herrn Reinhardt. Herr Reinhardt, welche Evidenz und Notwendigkeit sehen Sie eigentlich in der Breite des Therapiespektrums zur Behandlung mit Medizinalcannabis und wie bewerten Sie die derzeitigen Entwicklungen in Deutschland?
Ja, aus Sicht der Bundesärztekammer gibt es unverändert keine Evidenz für die Behandlung und Notwendigkeit des Einsatzes von Medizinalcannabis. Jedenfalls keine, die in den letzten, auch nicht neuerer Studien, die in den letzten Jahren veröffentlicht sind zu dem Thema, sodass wir eigentlich grundsätzlich die Verordnungsfähigkeit von Medizinalcannabis zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung für und überhaupt auch aus ärztlicher Sicht als durchaus problematisch bewerten. Entsprechend ist ja auch der § 31 Absatz 6 des SGB V im Hinblick auf die Verordnungsfähigkeit zulasten der GKV so geregelt, dass es sich um einen individuellen Heilversuch handelt und nicht um ein standardisiertes Therapieverfahren, was angewandt werden kann, auch zulasten der GKV verordnet werden kann, wenn denn ganz individuelle, persönliche und besondere Verhältnisse vorliegen. Das muss im Einzelfall tatsächlich geprüft werden. Insofern glaube ich, ist die weitere Forderung von uns auch die Maßnahmen, die in der Gesetzesvorlage angedacht sind, eben der persönliche Kontakt, eine Frage der ärztlichen Sorgfaltspflicht und deshalb für unabdingbar. Nur unter solchen Bedingungen kann man tatsächlich im Einzelfall erwägen, das einzusetzen. Eine standardisierte Form von Evidenz liegt aus unserer Sicht nicht vor. Ich hatte vergessen zu sagen, dass ich für die Bundesärztekammer spreche und keine finanziellen Interessen habe. Danke.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage geht, und da würde ich gleich anschließen, weil Sie sagten, es ging um die Verschreibung in Präsenz, geht an den Branchenverband der Cannabiswirtschaft e.V. und an den Bundesverband der pharmazeutischen Cannabinoid-Unternehmen. Und zwar, inwiefern sehen Sie den Einsatz bereits vorhandener digitaler Sicherungsmechanismen wie Videosprechstunden mit qualifizierter Identitätsprüfung bei jeglicher Verordnung von Cannabis oder Cannabisblüten als im Sinne der Patientensicherheit und im Sinne des Ausschlusses von Missbrauch als ausreichend an, dass damit das Kriterium des persönlichen Arzt-Patientenkontaktes sozusagen als erfüllt angesehen werden kann?
Okay, dann wäre zunächst Herr Heideprim und dann Frau Menzel an der Reihe. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Dirk Heideprim, Präsident des Branchenverbands. Ich habe finanzielle Interesse. Ich vertrete die Cannabisindustrie und arbeite selbst für ein Unternehmen in der Cannabisindustrie. Also habe ich da natürlich Verflechtung. Auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, das Entscheidende für uns ist, dass jegliche Möglichkeit für Patientinnen und Patienten auch über eine Videosprechstunde eine Verschreibung zu erlangen, zu begrüßen ist. Und wenn es hier durch Absicherungsmaßnahmen wie EID oder Postident oder welche Verfahren es dort gibt, sichergestellt werden, ist das natürlich absolut zu begrüßen. Wenn wir damit eine Möglichkeit schaffen für Patientinnen und Patienten, die gerade im ländlichen Raum oder die mobilitätseingeschränkt sind, hier Möglichkeiten zu schaffen, auch per Fernbehandlung sich Verschreibungen holen zu können. Vielen Dank.
Antonia Menzel, Bundesverband pharmazeutischer Cannabinoid-Unternehmen. Ich bin in der Funktion als Vorstandsvorsitzende ehrenamtlich tätig für den Verband, bin aber auch bei einem Medizinal-Cannabis-Unternehmen angestellt. So viel zu meinen Interessen. Grundsätzlich sehen wir den Einsatz telemedizinischer Verschreibungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung qualifizierte Identitätsprüfung als geeignet an, um sowohl Missbrauch zu vermeiden als auch die Patientenversorgung sicherzustellen. Wichtig ist dabei, dass die Entscheidung, ob ein persönlicher Kontakt physisch oder digital stattfindet, im Ermessen des Arztes liegt. Das heißt, der Arzt kann frei entscheiden, ob er einen Patienten für den ersten Austausch physisch treffen möchte oder auch die digitale Anwendung nutzen möchte. Telemedizinische Verordnungen sind ja bereits jetzt Bestandteil der medizinischen Regelversorgung und, sofern sie ärztlich vertretbar sind, auch entsprechend berufsrechtlich zulässig. Wir glauben, dass diese gesicherten Identitätsprüfungen verschiedene Sicherheitskriterien sicherstellen können, also insbesondere Anamnese, aber auch Indikationsstellung, Aufklärung über Risiken, Kontraindikationen, all das wird sorgfältig dokumentiert. Eine Verlaufskontrolle ist gegeben und das alles digital. Das ist im Zweifel sogar manchmal sicherer, das alles digital abgespeichert zu haben, als jemanden nur einmal in Präsenz gesehen zu haben. Zusammengefasst würde ich sagen, eine Videosprechstunde mit qualifizierter Identitätsprüfung, wie von Ihnen genannt, EID oder Videoident, ist auf jeden Fall ein gängiger und alternativer Weg, der den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt sicherstellen kann. Denn das Wort persönlich sollte man an dieser Stelle auch in einer Videosprechstunde bei Echtzeit für gegeben erachten. Danke.
Danke.
Ja, meine nächste Frage richtet sich an die deutschen Apothekerverbände. Könnten Sie einmal darstellen, welche Entwicklung Sie eigentlich bei Mengen- und Indikationsspektrum seit dem Krafttreten der neuen Regelungen im Bereich des Medizinalcannabis seit dem Jahr 2024 sehen?
Das ist Herr Dr. Said für den Abda.
Vielen Dank. Ich spreche für die Abda, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, habe keine finanziellen Interessen. Die Abda sieht seit 2024 einen starken Mengenzuwachs, insbesondere von Cannabisblüten. Das Wachstum konzentriert sich überwiegend auf Privatrezeptbereich oder Leistungen auf Selbstzahlern über die etablierten Plattformmodelle, um die es ja heute auch geht. Wir beobachten hierdurch eine starke Vermengung des Freizeitkonsums von Cannabis mit dem medizinisch indizierten Cannabis-Verordnung und sehen das insofern sehr kritisch, indikationsbezogen Medizinal-Cannabis-Gebrauch versus Recreational Use oder Freizeitgebrauch von Cannabis für Nichtpatienten.
Ja, ich würde dann weitermachen. Meine Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und an die Einzelsachverständige Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl. Für die Abgabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken gibt es anders als für Cannabis zu Genusszwecken keine Altersbegrenzung. Finden Cannabisblüten zu medizinischen Zwecken Anwendung in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen und Heranwachsenden?
Herr Dr. Rudeck, Sie dürfen.
Ich war so ein bisschen irritiert, weil Burkhard Rudeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und hier in Präsenz anwesend und ohne Interessenskonflikte. Bei sehr seltenen, auch dann sorgfältig zu prüfenden Indikationen wird Cannabis zu medizinischen Zwecken auch bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Allerdings in Form von standardisierter Form, nicht in Form von Blüten, Blütenextrakten. Dazu gehören therapieresistente Formen von Epilepsien, chemotherapieinduzierte Übelkeit, Erbrechen, noch seltener chronische Schmerzen oder Erkrankungen aus dem Autismus-Spektrum-Bereich. Und ich habe diesen Begriff sehr sorgfältig zu prüfende Indikation nicht umsonst gewählt. Der Bereich oder dieser Begriff impliziert eine ausgewiesene ärztliche Kompetenz in den genannten Indikationsbereichen. Und am Beispiel der Epilepsie nenne ich jetzt hier den Neuropädiater oder die Neuropädiaterin, den Neurologen, die Neurologin für Kinder, die den Patienten mit Epilepsie in seinem gesamten Verlauf inklusive seiner Medikation kennt und begleitet. Eine kleine Nebenbemerkung: Im Krankenhausreformanpassungsgesetz ist dieser Neuropädiater in der Leistungsgruppe 47, die laut aktuellem Entwurf ersatzlos gestrichen wird, nicht mehr verankert. Hier ist dieser persönliche Arztkontakt mit dem Patienten die zwingende Voraussetzung für eine ausgewogene Entscheidung pro oder contra. In randomisierten Studien hat sich gezeigt, dass das Risiko für Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen und auch Therapieabbrüchen wegen Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu Kontrollgruppen signifikant höher ist. Und bei diesen Studien hat man natürlich noch keine Langzeiteffekte sehen können, sodass die noch dabei unberücksichtigt blieben. Aber auch das muss natürlich ärztlich begleitet und kontrolliert werden, wie eben auch die Begleitmedikation. Gerade bei der Epilepsie gibt es eine Reihe von Medikamenten, die in ihrem Abbauweg im Organismus um Cannabinoide konkurrieren, sodass also die der Einsatz von Cannabis mit dieser Begleitmedikation eine besondere Beachtung finden muss. Und das kann nur ein ausgewiesener Experte. Das kann nicht mal jeder Arzt. Das sage ich sehr deutlich. Danke.
Frau Dr. Müller-Fahl.
Ja, Kirsten Müller-Fahl. Ich arbeite als Ärztin und Wissenschaftlerin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und habe insofern potenzielle Interessenkonflikte, weil ich mich mit dem Thema Cannabismedizin jetzt seit knapp 30 Jahren beschäftige und deswegen zahlreiche Vorträge halte, auch Firmen berate. Zu der Frage Kinder und Jugendliche würde ich eigentlich meinem Vorredner voll und ganz zustimmen. In seltenen und gut überprüften Indikationen behandeln wir auch Kinder, weil sie häufig oder gelegentlich auch sehr schwer krank sein können und wir keine anderen Therapieoptionen haben. Das gehört aber tatsächlich in die Hand eines Experten oder einer Expertin. Zur Frage Medizinal-Cannabisblüten bei Kindern, da würde ich sagen, eigentlich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, 100% nie. Mir ist in meiner langjährigen Erfahrung ein Fall bekannt geworden, wo das auch funktioniert hat. Da war ich allerdings nicht die verordnende Ärztin. Also ich habe das noch nie getan, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es mal einen konstruierten Fall geben könnte, wo man dann am Ende sagte, das ist das Einzige, was hier hilft und ich kann das dann doch medizinisch vertreten. Also es ist eine Ausnahmetherapie und zunächst setzen wir selbstverständlich erstmal andere Cannabis-Medikamente ein, wenn wir das denn wählen wollen.
Okay, weitere Frage?
Ja, meine Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchtherapie. Und zwar ist ja schon zur Sprache gekommen, dass Medizinalcannabis auch online verschrieben und versandt wird. Welche Erkenntnisse liegen Ihnen denn dann über den Personenkreis vor, der Medizinalcannabis über diesen Weg bezieht?
Ja, vielen Dank für die Frage. Matthias Luderer von der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung. Ich habe keine finanziellen Verbindungen zur Cannabisindustrie. Ich würde gerne mit einem persönlichen Erlebnis zuerst starten. Das ist so, wenn mein Kind nachmittags die Schule verlässt, dann steht es mit 100 anderen Kindern an der Haltestelle und direkt gegenüber von dieser Haltestelle befindet sich ein Kiosk mit einem großen Bildschirm im Schaufenster und dort läuft in Dauerschleife Werbung für Cannabis-Plattformen. Und das ist die Realität zwischen Pausenhof, Schulbus, werden da hochpotente Substanzen als Lifestyle-Produkt präsentiert. Und wenn Medizinalcannabis wie ein Kinofilm beworben wird an der Bushaltestelle, dann zeigt das, was den Anbietern wichtig ist, nämlich den Absatz zu erhöhen. Und diese Inszenierung sehen wir tatsächlich auch in den Daten. Wir sehen da eine deutliche Verschiebung. Das klassische Medizinalpatientengut ist schwerst krank, multimorbid, älter, auf den Online-Plattformen und über die Privatrezepte dominieren, aber eine junge männliche Klientel ohne gravierende somatische Vorerkrankung. Und dann werden auch häufiger hochprozentige THC-Blüten geordert. Und das ist pharmakologisch nicht ganz begründbar. Und ich denke, da findet ein Freizeitkonsum unter dem Deckmantel einer ärztlichen Therapie vorwiegend statt.
Dankeschön. Dann wäre jetzt die AfD mit 9 Minuten an der Reihe. Frau Schiesel, bitte.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Meine erste Frage geht an den GKV-Spitzenverband und die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Der Gesetzentwurf benennt eine deutliche Fehlentwicklung beim Import und bei Verschreibungen. Teilen Sie die Einschätzung, dass diese Fehlentwicklung nicht nur eine Frage der Verschreibungspraxis, sondern Ausdruck einer strukturellen Sonderrolle von Medizinalcannabis außerhalb regulärer Arzneimittelbewertung ist und daher weitergehende Reformen erfordert? Und wenn ja, welche?
Das wäre jetzt Frau Maser für den GKV-Spitzenverband und dann im Anschluss Frau Egartner, dies online für die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Bitte schön.
Mein Name ist Corinna Maser, ich bin vom GKV-Spitzenverband und ich habe keine finanziellen Interessen an diesem Gesetzesentwurf. Zu Ihrer Frage, ich denke, die zielt darauf ab, dass Sie in Ihrem Antrag praktisch fordern, dass Cannabis auf wie jedes normale Arzneimittel behandelt wird und im Prinzip dem Amnok-Verfahren unterzogen werden soll. Und da müssen wir sagen, die Zulassungssituation ist hier ja unterschiedlich zu regulären Arzneimitteln. Da muss man differenziert das Ganze betrachten. cannabinoidhaltige Fertigarzneimittel dafür bestehen Zulassungen. Die haben auch das Amnok-Verfahren durchlaufen. Aber Medizinalcannabis, eben auch Medizinalcannabisblüten, dagegen besitzen keine arzneimittelrechtliche Zulassung. Und die zugrunde liegende Evidenz ist eben nach wie vor durchwachsen. Wir bewegen uns hier rechtlich im Rahmen des individuellen Heilversuches. Und die Therapieentscheidungen werden primär von der Wahrnehmung der Ärztinnen und Ärzte bzw. der Patientinnen und Patienten getroffen. Cannabisblüten sind eben keine Fertigarzneimittel. Sie werden als Rezeptur- oder Defekturarzneimittel verordnet und auch abgegeben. Sie sind nicht standardisiert und in diversen Varietäten verfügbar. Und wenn man sich die wissenschaftliche Literatur anschaut, dann wird eben auch davon ausgegangen, dass sie nicht wirkungsgleich sind. Also Cannabisblüte ist nicht gleich Cannabisblüte. Studien, die sich spezifisch mit diesen Unterschieden befassen, liegen allerdings nach unserer Kenntnis nicht in ausreichendem Maße vor. Hinsichtlich dieser Vielzahl an Varietäten ergeben sich aber dann weitere Herausforderungen für die Bewertung. Man müsste ja für jede Blütenspezies, jeden Extrakt eine gesonderte Amnok-Bewertung vornehmen. Das würde eine Vielzahl an Verfahren eben für jede Blütenspezies nach sich ziehen. Und weiterhin sind diese Verfahren dann auch noch von erheblich methodischen Herausforderungen begleitet. Einmal hinsichtlich der Auswahl des Therapiegebietes, weil es gibt ja keine zugelassenen Anwendungsgebiete, hinsichtlich der Evidenzlage, aber auch vor allen Dingen dann hinsichtlich der zu wählenden Vergleichstherapien. Das Amnok-Verfahren erscheint uns deshalb nicht als geeignet für diese Fragestellung.
Dankeschön. Dann Frau Egartner, bitte.
Ja, vielen Dank. Eva Egartner, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Ich habe auch keine finanziellen Interessenskonflikte. Ich kann für die Deutsche Hauptstelle dazu keine Aussage treffen. Wir finden aber, oder da kann ich mich der Vorrednerin anschließen, dass es eine bessere Forschung dazu braucht, also dass die Forschungslage dazu durchaus ausgebaut werden sollte und könnte. Und ansonsten ist es für uns erstmal wichtig, dass Menschen, die krank sind, Zugang zu den Medikamenten bekommen, die sie brauchen, einschließlich Medizinalcannabis, und dass dazu ein Arztkontakt auch zwingend notwendig ist. Das sehen wir als gegeben und unterstützen wir auch. Aber im Grunde ist das das, was wir dazu sagen können. Ansonsten finden wir, dass die Kontrolle von Werbung, also das hat ja auch einer der Vorredner gesagt, dass das noch wichtig wäre, dass die erfolgt, also dass die Werbung unterbunden wird in dem Bereich. Danke.
Frau Schiesel, weiter an die Herr Block.
Ja, ich mache weiter, bitte. Ja. Meine Frage geht an die Gewerkschaft der Polizei. Teilen Sie die Einschätzung, dass Gesundheitsschutz und Missbrauchsabwehr weitergehende nationale Einschränkungen rechtfertigen würden, als der Gesetzentwurf aktuell vorsieht?
Herr Peutz, bitte.
Ja, Alexander Peutz, stellvertretender Bundesvorsitzender Gewerkschaft der Polizei. Wir haben keine finanziellen Interessen an dem Thema. Wir sind ja etwas artfremd in der Runde, sage ich mal. Deswegen verzeihen Sie mir, dass ich keine medizinische Einschätzung dazu geben kann, aber zumindest eine polizeiliche Einschätzung. Zur Frage, wir befürworten grundsätzlich den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, wohlgleich wir marginale Anmerkungen haben, was im Prinzip aus dem polizeilichen Erfahrungswissen herrührt. Warum? Wir haben zwei Wege bei der polizeilichen Arbeit. Einmal die Strafverfolgung und einmal die Königsdisziplin, nämlich die Prävention. Also wir wollen ja Gefahren abwehren. Und dafür geht es darum, sogenannte Tatgelegenheiten zu vermeiden. Und das meine ich im gesamten Prozess dieses Themas, nämlich die Logistikketten, die Fälschungs- und Missbrauchsgegebenheiten, die da sind. Und da wollen wir uns auch den Vorrednern anschließen oder einigen Vorrednern anschließen, dass wir schon einen konkreten Kontakt zwischen Arzt und Patienten in erster Linie wollen und durchaus im zweiten Schritt als Stufe eine digitale Möglichkeit wollen. Wir haben momentan eine Lage, die sehr ambivalent ist. Warum? Weil die Rauschgiftkriminalität boomt. Also Cannabis ist quasi meist konsumierte oder meist konsumiertes berauschendes Mittel als auch meist gehandeltes berauschendes Mittel. Und das bezieht sich sowohl auf das Konsum-Cannabis-Gesetz als auch das Medizinal-Cannabis-Gesetz. Warum? Weil wir feststellen, dass Online-Plattformen zunehmen, dass Werbung zunimmt und dass auch natürlich der Bedarf und das Konsumverhalten dementsprechend zunehmen. Aber wie gesagt, das ist die polizeiliche Perspektive. Also wir sind dafür, eine gewisse Skalierbarkeit und eine Güterabwägung, was Regelungen betrifft. Also erstens das Konsumverhalten, zweitens die Notwendigkeit der Regelungen, Vertrauen. Auch der medizinische Zweck darf hier natürlich nicht in den Hintergrund geraten. Aber wir müssen auch die Bekämpfung des Schwarzmarkts beobachten und der boomt. Wir haben 2/3 der organisierten Kriminalität agieren im Bereich der Rauschgiftkriminalität und wir reden hier über einen 3-stelligen Milliardenbereich, der hier über den Tisch geht. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage halbwegs beantworten.
Frau Schiesel, bitte.
Ja, ich hätte dann noch eine Frage an die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Und zwar reicht die im Entwurf vorgesehene Konsultation einmal pro 4 Quartale aus, um Suchtentwicklungen zuverlässig zu erkennen?
Herr Dr. Luderer.
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir empfehlen würden, tatsächlich auch eine häufigere Konsultation zu erwägen. Cannabis ist ein Medikament oder auch eine Substanz, die abhängig macht, die missbrauchsanfällig ist. Und deswegen ist hier eine ärztliche Sorgfaltspflicht auf alle Fälle wichtig. Grundsätzlich muss man sagen, dass auch medizinisches Cannabis ein Abhängigkeitsrisiko hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, da eben darauf zu achten. Ich denke, dass gerade auch bei Risikopopulationen wie zum Beispiel unter 25-Jährigen oder Personen mit psychischen Vorerkrankungen wirklich sehr gründlich geguckt werden muss und da ein persönlicher Arztkontakt wichtig ist, auch nicht nur in der Videosprechstunde, sondern wirklich persönlich physisch vor Ort, weil der persönliche Eindruck da in der ärztlichen Arbeit unverzichtbar ist, um Verwahrlosungstendenzen, kognitive Einschränkungen, beginnende Psychosen und so weiter zu erkennen. Das erkennt man vor allem eben zum Beispiel als Schmerzmediziner nicht so einfach über die Webcam. Deswegen ist es wichtig, dass da der persönliche Arztkontakt besteht. Und grundsätzlich ist da, wenn es eben so eine Ultima Ratio-Behandlung ist, eine häufige Kontrolle wichtig wäre.
So, Dankeschön. Das war eine Punktlandung. Dann kämen wir zur SPD-Fraktion mit 8 Minuten.
Wunderbar. Herzlichen
Herr Dr. Pantazis, bitte schön.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank an die Sachverständigen für die heutige Gelegenheit, über das Gesetz mit Ihnen zu diskutieren. Meine erste Frage richtet sich an den Bund Deutsche Cannabispatienten. In der letzten Wahlperiode ist ja mit dem Medizinal-Cannabis-Gesetz eine notwendige veränderte Risikobewertung von medizinischem Cannabis erfolgt. Auf diese Weise wurde der Patientenzugang nachhaltig vereinfacht. Gleichzeitig sehen wir teilweise Wildwuchs im Internet, welche mit dem vorliegenden Gesetzentwurf begegnet werden soll. Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Regelungsansätze aus Sicht der Patientenversorgung?
Herr Dr. Kambeck, bitte.
Ja, Michael Kambeck ist mein Name. Ich habe keinerlei Interessenskonflikte. Also grundsätzlich begrüßen wir erst einmal, dass hier eine klarere Trennung und auch eine Nachregulierung erfolgt. Das ist dringend notwendig. Gleichzeitig haben Patientinnen und Patienten wirklich, wie auch die gesamte medizinische Branche in diesem Bereich, stark profitiert von der Novelle im letzten Jahr. Das heißt also, die Abwägung für, also wir reden jetzt von chronischen Patienten, von Menschen, die wirklich auch somatisch nachgewiesene starke Leiden haben. Ja, also nur, dass wir gar kein Fragezeichen hier haben. Für die ist es extrem wichtig, dass diese Errungenschaften bleiben und dass jetzt nur nachjustiert wird. Dass also bitte nicht das Kind mit dem Bade ausgegossen wird, sondern dass nachjustiert wird. Wir sehen die Hauptnachjustierung ja auch in diesem persönlichen Arztkontakt. Wir begrüßen den deswegen ausdrücklich. durch und das, obwohl wir damit eigenen Mitgliedern und anderen Patientinnen und Patienten zumuten, dass sie teilweise auch mal persönlich sich irgendwo hinbewegen müssen, was für viele schwierig ist. Aber in der Abwägung sagen wir, der Schaden für die gesamte Medizin, für Cannabis als Medizin, ist viel größer, auch die Stigmatisierung für uns, wenn wir das nicht tun. Das trifft für die anderen Maßnahmen nicht zu. Also zurück ins BTM wäre fürchterlich und wäre nicht mehr verhältnismäßig. Und den Hauptansatz sehen wir tatsächlich in der Werbung. Die jetzigen Vorschriften im Heilmittelwerbegesetz sind zwar da, aber in einer kommerziellen Abwägung gehen offensichtlich immer noch viele Unternehmen hin und sagen, das preisen wir ein. Und das heißt, wir fordern hier dringend und haben auch einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgeschlagen, eine Abschöpfung der Gewinne. Nur dann lohnt sich gar keine Abwägung mehr, könnte das sich für mich lohnen, das Gesetz einfach zu missachten. Und dann bricht auch zusammen, dass dieser öffentliche Kontrollverlust, ja, also die Werbung an der Haltestelle, aber auch jeder, der einmal da irgendwo was bestellt hat, wird bombardiert mit E-Mails, mit Sachen. Ja, ich habe heute noch, ist egal. Also wir könnten da stundenlang drüber reden. Die Werbung ist das Hauptproblem und die muss aus unserer Sicht dringend mit angegangen werden, sonst greift alles andere zu kurz. Ansonsten der Vorschlag mit dem persönlichen Arztkontakt, da gehen wir mit.
Herzlichen Dank.
Dankeschön. Herr Miebes, bitte.
Guten Tag zusammen auch von mir. Meine erste Frage geht an Frau Professor Müller-Wahl. Welche medizinischen Kriterien rechtfertigen es aus Ihrer Sicht, Medizinalcannabis strenger zu regulieren als zum Beispiel die Verschreibung von Schlaf- und Beruhigungsmitteln oder auch Schmerzmitteln bzw. auch bestimmte frei erhältliche OTC-Arzneimittel wie Ibu 400, die ein belegtes Abhängigkeits- und teils lebensbedrohliches Gefährdungspotenzial haben?
Frau Dr. Müller-Wahl, bitte.
Ja, ich denke, Cannabis-Arzneimittel sind ja mittlerweile Teil der Versorgung geworden. Nicht in der breiten Fläche, aber für viele, die das häufiger einsetzen. Und Cannabis-Arzneimittel haben ein gewisses Abhängigkeitsrisiko, aber wir kennen viele Arzneimittel, die ein deutlich höheres Abhängigkeitsrisiko haben. Und insofern denke ich eigentlich, wir brauchen gar keine Sonderregelungen für ein spezifisches Medikament, sondern der Vorredner hat es ja auch schon gesagt, es wird hier so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wir wollen ja eigentlich an der medizinischen Versorgung gar nichts verändern und sehen, glaube ich, da gar keinen richtigen Bedarf. Wir wollen nur verhindern, dass sich Freizeitkonsumierende über diese Telemedizin-Plattform Cannabis beschaffen. Und von daher, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein, starke Nachteile für Patienten und Patientinnen zu schaffen, wo wir eigentlich ein ganz anderes Problem lösen wollen.
Okay. Bitte.
Meine Frage richtet sich ebenfalls an Frau Professorin Müller-Wahl. Patientinnen und Patienten, die auf medizinisches Cannabis angewiesen sind, haben häufig schwerwiegende Erkrankungen. Bitte stellen Sie uns die typischen Krankheitsbilder dar und wie hoch der monatliche Bedarf an medizinischem Cannabis in diesen Patientengruppen beispielhaft ist.
Das ist ja ein bisschen das Besondere an Medizinal-Cannabis. Wir haben mehrfach schon gehört, und das unterstütze ich voll und ganz, weil es richtig ist, dass die Evidenz fehlt in vielen Bereichen. Wenn wir mal die Zeit zurückspulen, ich sitze ja nicht das erste Mal in so einer Anhörung, das haben wir alle schon immer wieder, auch vor Jahren gesagt, wir brauchen mehr Evidenz, die gibt es nach wie vor nicht. Und ich fürchte leider, dass wir in 10 Jahren dasselbe wiederholen werden. Also wir haben hier viel Erfahrungsmedizin, auf die wir zurückgreifen können und leider müssen. Aber es gibt einige etablierte Indikationen und wir haben ja auch zugelassene Fertigarzneimittel. Also daran können wir ablesen, welches die Hauptindikationen, ich spreche jetzt primär mal von THC-haltigen Cannabis-Arzneimitteln sind. Das sind Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit Chemotherapie. Das ist Appetitminderung im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen. Und das ist Spastik bei Multipler Sklerose. Gut etabliert ist in meinen Augen die Cannabistherapie mittlerweile auch in der Schmerztherapie und etabliert oder zunehmend etabliert auch in der Palliativ- und in der onkologischen Behandlung. Darüber hinaus, und das ist eben das Besondere und macht es so schwierig, auch Evidenz zu erzeugen, gibt es Hinweise, dass Cannabis-Arzneimittel bei einer Vielzahl von weiteren Erkrankungen wirken können. Und es geht im Prinzip durch die ganze Medizin, von der Augenheilkunde über die Dermatologie bis hin zur Psychiatrie. Hier kennen wir Fallberichte, Fallserien, Beobachtungen, hören von Patienten, dass sie sehr gut von dieser Therapie profitieren. Und das ja immer vor dem Hintergrund, dass wir keine anderen alternativen, besseren Behandlungen anbieten können.
Dankeschön. Noch eine Frage? Bitte.
Die nächste Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V., die online zugeschaltet ist. Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf? Bitte gehen Sie dabei insbesondere auch auf das im Entwurf enthaltene Versandhandelsverbot ein.
Herr Gruttenhermann, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Franz Josef, Daniel Grotenherm, Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Vielen Dank für die Frage. Es geht ja im Grunde um zwei Themen. Einerseits das Versandverbot, das andere die Reduzierung der Telemedizin-Aktivitäten. Beim Versandverbot sehe ich eigentlich keinen wichtigen Grund, das zu machen. Also es wird im Gesetz gesagt, es soll mehr Beratung durch Apotheker geben. Gleichzeitig wird aber gesagt, im Handlungsbedarf, es gibt keinen vermehrten Handlungsaufwand für die Apotheker. Für Patienten wird gesagt, es gibt keine vermehrten Kosten, obwohl die vermehrten Kosten offensichtlich sind, weil natürlich, wenn man sich die Medikamente nicht mehr zuschicken kann, wohnt im ländlichen Raum die nächste Apotheke, die einigermaßen gut bestückt ist, was Cannabis angeht, ist 100 Kilometer, 50 Kilometer entfernt. Natürlich ist das mit Mehrkosten verbunden. Ja, das Zweite ist die Telemedizin. Ich selbst lade meine Patienten alle zu einem persönlichen Gespräch ein, im Allgemeinen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das persönliche Gespräch einfach besser ist als reine Telemedizin. Ich habe 2012 eine Praxis eröffnet, weil ich festgestellt habe, dass viele Patientinnen und Patienten keinen Arzt finden, der sich um das Thema kümmert. Das ist heute immer noch der Fall. Deswegen führt eine Reduzierung, eine Verknappung, wenn man die Telemedizin herunterfährt und sagt, ausschließt, das ist die andere Seite der Geschichte, führt auch zu einer Verknappung im Bereich Versorgung mit Cannabis-Arzneimitteln.
Ich möchte, Ihre Zeit ist leider schon vorbei, also vielleicht können wir das in der nächsten Runde vertiefen. Dann wäre nämlich jetzt Bündnis 90 Die Grünen mit 5 Minuten an der Reihe. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank. Meine erste Frage würde ich auch gern an Professor Dr. Müller-Fahl richten. Und zwar möchte ich Sie gern fragen, wie denn aus oder welche Rolle aus Ihrer Sicht wirklich telemedizinische, qualitätsgesicherte telemedizinische Modelle in der Versorgung mit Medizinalcannabis spielen und welche Konsequenzen es hätte, diese Modelle auch pauschal auszuschließen in der Versorgung.
Bitte schön.
Ja, ich denke, dass wir mit der Digitalisierung in Deutschland langsam aber vorankommen und dass das auch wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch unstreitig, um in der Fläche weiterhin eine gute Versorgung zu leisten. Ich glaube, es geht ja auch nicht um ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Das heißt also, jeder Arzt, jede Ärztin muss im Einzelfall entscheiden, was kann und muss ich hier anbieten. Muss ich den Patienten persönlich sehen? Kann ich ihn auch telemedizinisch sehen? Auch Telefonkontakte gibt es, auch sowas. Was machen wir? Und das liegt, glaube ich, in der ärztlichen Therapie. Hoheit und Entscheidungsfreiheit. Ist es hier ein Bagatellproblem, was ich am Telefon regeln kann oder muss ich den Patienten persönlich sehen? Und ich glaube, das ist weniger abhängig von der Art des Medikamentes, was ich dann verschreibe, sondern vielmehr abhängig von der Krankheit, von der Komplexität der Erkrankung. Ist der chronisch krank? Auch von Aspekten, ist der compliant? Muss ich den deswegen häufiger sehen? Das sind alles Dinge, die hier für mich eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, jeden schwerer, chronisch komplexer kranken Patienten muss ich tatsächlich erst mal persönlich sehen, bevor ich dann entscheiden kann, was ist hier eine angemessene Therapie. Und Cannabis ist ja oftmals nicht die einzige Therapie, sondern es gibt auch noch andere Medikamente oder es gibt noch nicht medikamentöse Therapien, die dann auch da noch mit hineinspielen.
Frau Reitmann, bitte. Herzlichen Dank. Dann würde ich die Bundesärztekammer gerne fragen. Das Thema Werbung ist hier schon mehrfach angesprochen worden als Problem. Wir Grüne sehen das auch, allerdings nicht nur auch für medizinisches Cannabis, sondern auch für andere verschreibungspflichtige Medikamente sieht man immer wieder Werbung. Da werden offenbar gezielt auch Gesetzeslücken tatsächlich genutzt. Sie haben das auch in Ihrer Stellungnahme aufgegriffen. Sehen Sie konkrete Wege, diese Gesetzeslücken zu schließen? Oder was würden Sie sich da tatsächlich wünschen, um dieser Werbung entgegenzuwirken?
Herr Dr. Reinhardt, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Heidmann, für die Frage. Aus unserer Sicht bestehen keine Gesetzeslücken. Der § 10 Absatz 2 Satz 1 des Heilmittelwerbegesetzes gilt für Arzneimittel, die psychotrope Wirkstoffe mit Gefahr der Abhängigkeit enthalten und dazu bestimmt sind, bei Menschen mit Schlaflosigkeit oder psychischen Störungen zu beseitigen bzw. Stimmungslage zu beeinflussen. Das Heilmittelwerbeverbot und ist es ausschließlich zulässig gegenüber Berufsangehörigen wie Ärzten, Zahnärzten etc. die Werbung auszusprechen oder zu präsentieren, aber nicht im allgemeinen öffentlichen Raum. Und es ist eine Frage des Nachgehens dieses Verstoßes gegen das Heilmittelwerbegesetz. Und das findet offensichtlich nicht statt, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht in ausreichendem Umfang. Und wenn man das täte, dann glaube ich, könnte man dem sozusagen der Sache an dieser Stelle etwas Herr werden. Trotzdem bleibt es dabei, es ist natürlich Ausdruck eines industriellen sich Anbietens in dem Kontext, im Wesentlichen dazu angeregt, nicht Patienten, die vielleicht tatsächlich angewiesen sind auf die Behandlung mit Cannabis zu helfen, sondern dafür zu sorgen, dass die Substanz großen Absatz findet.
Dankeschön, ja. Bitte. Ja, dann hätte ich noch eine Frage an die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Wir sehen es tatsächlich als Grüne auch als Problem, dass mit diesem Gesetz Medizinalcannabis deutlich anders künftig gehandhabt werden soll als andere Medikamente, obwohl wir bei anderen Medikamenten auch hohes Abhängigkeitspotenzial und große Gefahren sehen. Können Sie uns etwas sagen zur Situation der Medikamentenabhängigkeit in Deutschland und auch welche Substanzen da vielleicht besonders gefährlich auch sind? Frau Egartner, bitte.
Ja, das ist jetzt so auf die Schnelle nicht ganz so einfach, aber natürlich gibt es auch andere Substanzen, die abhängig machen. Und auch da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen, müssten die Werbeverbote deutlicher greifen. Im Grunde alles, was in Richtung Schlafmittel, Schmerzmittel geht, ist schon angesprochen worden. Genau, und da gibt es natürlich, also im Bereich der Medikamentenabhängigkeit gibt es hohe Dunkelziffern, das erfahren wir immer wieder. Und auch da müsste die Evidenz noch verbessert werden. Danke. Kann ich mich auch meinen Vorrednern nur anschließen.
Dankeschön. Dann kommt jetzt die Linke mit 4+1, also 5 Minuten. Herr Güppiner.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie zur Anhörung Fragen ermöglichen und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vielen Dank auch für die schriftlichen Zuwendungen. Die erste Zuschriften. Die Zuwendung habe ich nicht erhalten. Sie können jetzt, das muss ich jetzt im Vorjahr schon ausschließen. Tut mir leid. Die erste Frage geht an Herrn Wurt vom Hanfverband. Ich möchte gar nicht primär die Kritik ansprechen, sondern vielleicht gleich nach vorne blicken. Welche Maßnahmen bräuchte es nach dem Deutschen Hanfverband, um den illegalen Markt von Cannabis zurückzudrängen und die Versorgung mit medizinischem Cannabis sicherzustellen?
Herr Wurt, bitte.
Ja, Georg Wurt, Deutscher Hanfverband. Ich vertrete die Interessen privater Fördermitglieder und Spender. Werde auch von denen bezahlt, insofern ist das mein Wirtschaftsinteresse. Erstmal möchte ich betonen, dass unter den ganzen tausenden neuen Menschen mit Rezept viel mehr Patienten sind, als das hier einige annehmen, weil ich kann nur bestätigen, was Herr Grotenhermann sagt, die Arztpraxen sind ein Nadelöhr. Die sind zum Teil, viele Ärzte überhaupt nicht bereit, Cannabis zu verschreiben, überhaupt nach darüber zu denken. Es ist ein hoher Aufwand der Recherche, der ihnen niemand entlohnt. Insofern kennen wir das seit vielen Jahren, dass uns Leute berichten, dass sie in ihrer ganzen Stadt sämtliche Arztpraxen abtelefonieren und keinen Arzt finden, der überhaupt bereit ist, mit ihnen darüber zu reden, obwohl sie persönlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und auch Patienten mit weniger schwerwiegenden Erkrankungen sind Patienten. Genauso wie der Ibu 400 in der Apotheke mit Kopfschmerzen kauft, ist ein Patient. Und auch jemand, der bei Schlafstörungen vielleicht Cannabis einnimmt oder eine Frau, die nur gegen Regelschmerzen Cannabis einnimmt und sonst nicht, ist eine Patientin, auch wenn es nicht furchtbar schwerwiegend ist. Und dieses Nadelöhr ist durch die Telemedizin aufgebrochen worden, sodass viele, die tatsächlich medizinischen Bedarf haben, den jetzt auch decken können und sich das durch die Preise in Online-Apotheken auch leisten können im Vergleich zu früher, als noch ein Gramm Cannabis über 20 Euro in der Apotheke gekostet hat. Umgekehrt sind aber natürlich auch Konsumenten mit unter diesen neuen Patienten. Davon gehen auch wir aus. Und es ist ein Ausdruck dessen, dass die Leute ein Bedürfnis danach haben, geprüfte Qualität zu bekommen, die nicht gestreckt ist, wo keine synthetischen Cannabinoide drauf sind, sonst irgendwie gepanscht sind. und einfach einen regulierten Zugang dazu haben wollen, insbesondere wenn sie nicht zu Hause selbst anbauen dürfen und können. Wenn wir jetzt das Ganze wieder einschränken, wie das hier angedacht ist, dann reden wir darüber, bis zu 200 Tonnen Cannabis zurückzudrücken auf den Schwarzmarkt, wo sie herkommen. Wahrscheinlich einen Umsatz von 1 Milliarde, die wir jetzt zu langsam überschreiten dürften, zum großen Teil wieder zurückzudrängen in den Schwarzmarkt und auch auf 100 Millionen Euro Umsatzsteuer alleine aufwärts wieder verzichten würden. Und alles würde sich dann wieder auf dem Schwarzmarkt abspielen. Wir denken auch nicht, dass Cannabis als Genussmittel in der letzten Instanz in die Apotheke gehört, sondern in Fachgeschäfte. Und wer nicht möchte, dass sich normale Konsumenten, die jetzt nicht vorwiegend wegen ihrer Krankheit Cannabis konsumieren, eben auch nicht in Apotheken aufschlagen und nicht bei den Ärzten und Online-Plattformen, der möchte doch bitte einen legalen Zugang zu Cannabis schaffen. Ich denke da insbesondere im ersten Schritt an die Modellprojekte zur Cannabisabgabe, wie sie Frankfurt und Hannover zum Beispiel gestellt haben, wie sie vorliegen bei der BLE und bis jetzt nicht genehmigt worden sind. Wir wissen jetzt, Cannabiskonsumenten sind nicht moralisch verwerflich irgendwie, ist genauso wie Bier trinken, aber mittlerweile wächst auch die Erkenntnis, irgendwo muss das Zeug herkommen und da muss ich auch einen legalen Zugang dazu schaffen. Und wenn kein anderer da ist, natürlich gibt es dann auch Leute, die auf Telemedizin zurückgreifen. Ja, wollen wir das doch verhindern, indem wir beim Thema Fachgeschäfte weiter vorwärts gehen.
Herr Kubinder, bitte.
Vielen Dank. Meine nächste Frage würde sich an die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände richten. Ist ja schon angedeutet worden, dass es, wenn Cannabis ein Medikament gesehen wird, dass zumindest auch andere Medikamente in den Blick kommen, wenn es um Suchtfragen und so weiter und so fort gilt. Das ist die Frage von Grünen vorhin. Ich ging ja an die Hauptstelle für Suchtfragen. Ich möchte aber Sie als Apothekerverband fragen, ob es für Sie nach Ansicht der Abda widersprüchlich ist, ausschließlich ein Versandverbot für medizinisches Cannabis umsetzen zu wollen. Teilen Sie da unsere Auffassung, dass quasi, wenn man das Ganze angeht, es einer einheitlichen Regelung bedürfen würde?
Herr Dr. Said.
Ja, vielen Dank. Wir besprechen den Versand. Verbot hier insbesondere in dem Aspekt der Verbindung mit den Plattformen. Insgesamt ist, glaube ich, bekannt, dass für die ABDA, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, der Versandverbot von Arzneimitteln im Sinne der Patientensicherheit das wirksamste Mittel ist. Es geht um die patientenindividuelle Beratung in der Apotheke vor Ort. Es geht um die pharmazeutische, therapeutische Begleitung. Es geht um die sichere Abgabe von Arzneimitteln. Und insofern sehen wir den Versandverbot als wirksamstes Mittel zur Patientensicherheit an der Stelle.
Dankeschön. Das war die erste Runde. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde, zur Kurzrunde. Da hat jede Fraktion jeweils 4 Minuten und es beginnt wieder die CDU-CSU-Fraktion. Herr Professor Schräg, bitte.
Herzlichen Dank. Simone, meine Frage richtet sich wieder an die Bundesärztekammer. Ziel der Novellierung des MedCanG ist ja eine klare Abgrenzung zu schaffen zwischen medizinischer Versorgung und einer Nutzung des MedCanG als faktischen Beschaffungsweg für Cannabis zum Konsumzwecken, was wir im Moment ja vermuten. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere den verpflichtenden persönlichen Erstkontakt sowie die Einschränkung beim Versand?
Ja, erstens,
Herr Dr. Reinhardt. Herr
Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, herzlichen Dank für die Frage. Ich würde sagen, die Feststellung, dass wir im Jahr 2024 einen Zuwachs von 170% bei der Verordnung von Cannabis im Wesentlichen auf Privatrezepten, nur 9% davon sind GKV-Rezepte, beobachten können, ist ein aus unserer Sicht sehr starker Hinweis dafür, dass es sich hier bei dieser Nutzung um eine Umgehung Tatbestand handelt. Es geht hier nicht um Medizinalcannabis, was Patientinnen und Patienten bekommen. Das mag im Einzelfall mal so sein, aber das ist nicht erklärbar, dass die Indikationsstellung für einen dann unter Umständen in einem individuellen Heilversuch zu verordnenden Cannabis-Therapie in diesem Umfang zugenommen haben soll. Das ist, halte ich für völlig abwegig. Und insofern glaube ich, darf man das feststellen. Und wir reden hier vom Medizinalcannabis und nicht vom Freizeitkonsum oder von Konsum, den der eine oder andere Erwachsene gerne vornehmen möchte, auch legal. Das ist ein anderes Thema, an dieser Stelle nicht. Und wenn es sich um Medizinalcannabis handelt, dann muss man sagen, wir handeln mit einem Präparat, das im Einzelfall Hilfestellung leisten kann, unter Umständen auch angemessen sein kann, aber ein Präparat, was prinzipiell psychotrope Wirkung hat und Abhängigkeiten schafft. Und das ist eine Situation, wo nach ärztlichem Berufsrecht in unserer Vorstellung eine persönliche, individuelle Betreuung und Behandlung als Patienten unabdingbar ist. auch im Sinne unserer berufsrechtlichen Regelungen. Und insofern ist der persönliche Kontakt eine Conditio sine qua non zur Verordnung eines Cannabispräparates. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich sagen würde, auch da gilt, dass Medikamente, das gilt dann aber für mich auch für Tranquilizer, für prinzipiell auch süchtig machende Präparate, die Schlafstörungen behandeln, die man auch mit sehr viel Umsicht und Rationalität einsetzen sollte, wenn denn überhaupt. Und auch dort gilt für mich das Gleiche, auch die gehören eigentlich nicht in den Versandhandel. Das sind Situationen, wo ich es aus ärztlicher Sicht als völlig unangemessen fände, wenn solche Präparate im Versandhandel verteilt werden könnten.
Dankeschön. Wer fragt weiter? Herr Professor Hille.
Genau, meine Frage geht an die ABDA. Und zwar, Sie haben ja in Ihrer vorherigen Ausführung ja schon deutlich gemacht, dass Sie für ein Versandhandelsverbot sind. Inwieweit sind denn Ihre Strukturen in der Apothekerschaft dazu ausgelegt, auch die Versorgung sicherzustellen, wenn man auf den Versandhandel verzichtet?
Herr Dr. Said, bitte.
Ja, vielen Dank. Aus unserer Sicht sind die in dem Gesetzentwurf genannten Maßnahmen, Versandverbot bei Medizinalcannabis, sachgerecht und sie verringern in keinster Weise aus unserer Sicht den Zugriff für auch schwer kranke, immobile Patienten zum Bezug von Medizinalcannabis. Warum? Wir haben das Netz der öffentlichen Apotheke vor Ort. Wir haben den Botendienst der Apotheke vor Ort, welcher durch das pharmazeutische Personal der Apotheke durchgeführt wird. Dadurch garantiert sich die patientenindividuelle pharmazeutische Beratung, die pharmazeutische Therapiebegleitung und die sichere Abgabe von Medizinalcannabis als psychotropes, sehr risikobehaftes und eben sehr patientenberatungsintensives Arzneimittel. Insofern, wir sehen überhaupt keinen Abbruch in der Versorgung für Patienten in der Fläche, auch von immobilen Patienten nicht, und sehen den Botendienst der Apotheke hier als gewährleistendes Merkmal.
Okay, dann Frau Dr. Baum für die AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Als ich 2016 bis 2021 im Landtag von Baden-Württemberg war, hatten wir regelmäßig Schulklassen zu Besuch. Und bei jedem Gespräch wurde ich gefragt, warum wir als AfD gegen Cannabis sind. Da muss ich natürlich dazu sagen, wir sind gegen den Konsum, also Freizeitverhalten von Cannabis, aber natürlich nicht gegen das medizinische, die medizinische Anwendung. Und ich habe dann immer zurückgefragt, warum wollt ihr euch denn der Realität, warum wollt ihr entfliehen, warum wollt ihr im besten Deutschland aller Zeiten zu Rauschmitteln greifen? Und deshalb meine Frage an Sie, könnte es sein, dass eben auch die gesellschaftlichen Umstände, Zukunftsängste oder was auch immer, wird darüber überhaupt gesprochen, warum die Leute in ihrer Freizeit dieses Zeug nehmen wollen? Wird darüber gesprochen? Gehen wir sozusagen mal an die Wurzel des Übels. Also wie gesagt, wir reden jetzt nicht über Medizincannabis, denn wir haben ja hier gehört, dass ein großer Teil sicherlich, der Anstieg ist ja enorm, ein großer Teil darauf zurückzuführen ist, dass es eben für, ja, zum Verbrauch genutzt wird, also praktisch Freizeitkonsum oder was auch immer, wie man das bezeichnen soll.
Frau Egartner, bitte.
Ja, das ist natürlich eine sehr weit gefasste Frage und wie Sie schon selber sagen, da geht es dann nicht mehr um Medizin. Nahl-Cannabis, sondern insgesamt natürlich dann eher um das Konsum-Cannabis-Gesetz. Dazu kann ich nur sagen, dass es jetzt nicht die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen sozusagen nicht dafür zuständig ist, das zu bewerten, warum Menschen Genussmittel oder Suchtmittel zu sich nehmen und dass es am Ende des Tages natürlich immer eine individuelle Entscheidung ist. Für uns ist eigentlich nur wichtig, dass Menschen, die konsumieren, nicht kriminalisiert werden. Und da sind natürlich beide Gesetze ein Schritt in die richtige Richtung. Also wenn Menschen, die krank sind, Medizinalcannabis nehmen können, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn Menschen, die zum Genuss Cannabis konsumieren wollen, das tun, dann ist das Konsum-Cannabis-Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung. Und dass Menschen Genussmittel und auch Suchtmittel nehmen, das ist seit tausenden Jahren so. Und dass wir dann auch für die Menschen, die falsch abbiegen auf dem Weg, die richtigen Hilfestellungen zur Verfügung stellen müssen, das ist dann der zweite Schritt, ne? Und natürlich auch genügend Wissen über alles haben müssen. Genau. So viel vielleicht dazu.
Dankeschön. Wir haben noch eine Minute, ja.
Ja, danke. Dann die gleiche Frage bitte nochmal an die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin. Das muss doch in unserem Interesse sein als Gesellschaft, dass wir diese Tendenz einengen. Ja, dass wir nicht einfach sagen, ja, wir nehmen das halt so hin, das hat halt zugenommen. Und gerade in Bezug auf die Jugendlichen, was ich jetzt gehört habe mit dieser Werbung, das war mir ja gar nicht bekannt. Wir müssen doch als Gesellschaft dahingehend etwas tun, dass diese Sucht nicht noch zunimmt, sondern eher wieder abnimmt. Wird über diese Ursachen überhaupt gesprochen? Sagen die Jugendlichen, warum sie das nehmen oder nicht? Das würde mich mal interessieren.
Herr Professor Dr. Preuß, bitte.
Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin. Ich bin insofern befangen, dass ich selbst Medikamente verschreibe bei ausgewählten Indikationen. Medizinisches Cannabis, ja. Die Frage geht natürlich jetzt ein bisschen am Thema vorbei, weil wir uns ja eigentlich mit dem medizinischen Cannabis beschäftigen, nicht, und nicht mit dem Cannabis für Rauschkonsum. Aber das ist natürlich Bestandteil der Suchtprävention und auch bei mir in jeder Sprechstunde mit Betroffenen Thema, die Ursachen herauszufinden und diese zu behandeln, nicht, und genauso zu verhindern, dass aus einem Konsum ein Risiko und eine Erkrankung resultiert.
Dankeschön. Dann käme jetzt die SPD an die Reihe mit 4 Minuten. Herr Dr. Pantazis, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Weiß. Lieber Dr. Weiß, wie sind missbräuchliche Verschreibungen und die einschlägigen Online-Plattformen nach der geltenden Rechtslage, insbesondere vor dem Hintergrund des Berufs-, Arzneimittel- und Werberechts, zu beurteilen? Gerade im Bereich des HWG liegt bereits einschlägige Rechtsprechung vor. Haben wir ein Vollzugsproblem?
Mein Name ist Rechtsanwalt Dr. Ferdinand Weiß. Ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Dr. Engelhardt Weimer und Kollegen und im Vorstand Branchenverband Cannabiswirtschaft e.V. Ich vertrete Mandanten aus der Cannabisindustrie, die mich vergüten. Insofern habe ich finanzielle Interessen. Die Vorredner haben es bereits erläutert. Medizinisches Cannabis ist verschreibungspflichtig und für verschreibungspflichtige Arzneimittel ist Werbung an Laien verboten, bedeutet nach 10 HWG, man darf nur gegenüber den Fachkreisen, das heißt Ärzte und Apotheker insbesondere, werben. In der Praxis sehen wir trotzdem sehr aggressive Werbeverstöße, insbesondere durch Telemedizin-Plattformen gegenwärtig. Dort wird Cannabis mit Versprechen wie in wenigen Minuten zum Cannabis-Online-Rezept, zum Beispiel gegen Schlafstörungen oder Rückenschmerzen, sehr blumig beworben mit phänomenalen Patientenerlebnissen. Und Gerichte haben exakt solche Werbeformen bereits explizit, allerdings auch als rechtswidrig eingestuft, weil der Absatz im Vordergrund steht und eben nicht nur nüchtern sachliche Informationen verbreitet werden. Und auch mit Blick auf Fernbehandlung gilt, die Werbung für Fernbehandlung ist nach § 9 HWG grundsätzlich verboten. Ausnahmen gelten nur, wenn die fachlichen Standards eingehalten werden und ein persönlicher Kontakt nicht erforderlich ist. Auch ist Fernbehandlung nach ärztlichem Berufsrecht nur zulässig, wenn keine Nachteile drohen und fachliche Standards eingehalten werden. Das ist gerade bei Cannabis eben oft nicht gegeben. Zum Beispiel, wenn ein Patient mit Rückenschmerzen auftauchen würde, den ich gegebenenfalls abtasten müsste. Mir stehen als Arzt dort nicht alle Sinne zur Verfügung. Und was definitiv nicht zulässig ist, ist die Verschreibung ausschließlich aufgrund eines Arztfragebogens ohne Sprechstunde. Das widerspricht fachlichen Standards, schon wegen drohender Nebenwirkungen und Suchtrisikos. Das heißt, unterm Strich, das Problem ist an und für sich kein regulatorisches, sondern wir haben eigentlich ein kalkuliertes Rechtsbruchproblem beziehungsweise ein Vollzugsdefizit der bereits bestehenden Gesetze. Das ist aber auch kein Sonderproblem für Cannabis. Zum Beispiel treten gleichartige Probleme etwa im Zusammenhang mit der Abnehmspritze auf. Auch diese ist verschreibungspflichtig. Trotzdem wird sehr medienpräsent für sie geworben und sie wird online verschrieben. Und auch da hatten wir schon Rechtsprechung gesehen, zum Beispiel vom Verwaltungsgericht, vom Landgericht München. Missbrauch kann genauso gut auch bei jedem anderen Arzneimittel, wie zum Beispiel Schlafmitteln, auftreten, die ebenfalls erhebliche Risiken bergen. Und Behörden könnten entschieden eingreifen und die Verstöße abstellen. Das machen sie allerdings nicht. Und zwar im Unterschied zum Freizeit-Cannabis-Bereich, wo es auch ein Werbeverbot nach § 6 gibt. Dort wird aktiv eingeschritten gegen Anbauvereinigungen oder gegen sonstige Werbung für Cannabis. Ansonsten sehen wir gegenwärtig nur wettbewerbsrechtliche Verfahren, insbesondere durch die Apothekenkammern, aber nicht durch die Behörden. Und meiner Meinung nach ist, wenn wir das Vollzugsdefizit abstellen würden, ließe sich der Missbrauch durch den Vollzug der vorhandenen Gesetze weitgehend in den Griff kriegen, ohne übermäßig in Patientenrechte einzugreifen.
Dankeschön. Dann Frau Heidmann für die Grünen nochmal bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne Frau Professor Dr. Müller-Wahl noch mal fragen, wenn diese Änderungen im Medizinal-Cannabis-Gesetz, wie sie die Bundesregierung hier vorschlägt, jetzt so tatsächlich auch den Bundestag in zweiter, dritter Lesung passieren würden und Gesetz würden, welche Gefahren sehen Sie da in Bezug auf den Jugend- und Gesundheitsschutz in Zukunft?
Es haben ja schon einige meiner Vorrednerinnen und Vorredner gesagt, dass Menschen, die Cannabis konsumieren wollen, dies tun. Und ich glaube, kein Gesetz auf der Welt kann das verhindern. Und wenn wir jetzt ein wenig zurückblicken, sehen wir, dass das Verlassen der Verbotspolitik dazu geführt hat, dass Menschen legale Zugangswege bevorzugen und wünschen. Das haben die ersten Ergebnisse der EcoCare-Studie aus Hamburg gezeigt. Und das hat auch eine Umfrage von Herrn Professor Werse aus Frankfurt gezeigt. Das heißt, also Menschen wollen legale Zugangswege und nutzen sie auch. Im Moment leider, und da sind wir uns ja alle einig, auf einem Wege, den wir nicht primär wünschen, über diese Telemedizin-Plattformen. Wenn wir das jetzt wieder abstellen, werden Menschen weiterhin Cannabis nutzen und dann werden sie wieder auf den illegalen Markt gehen. Ich glaube, das ist ganz zweifelsfrei und eindeutig, weil da kommen wir ja auch her. Und ich würde immer sagen, je mehr illegaler Markt, desto weniger Jugendschutz. Das heißt also, das ist in meinen Augen der falsche Weg, wenn wir Jugendschutz priorisieren wollen.
Ja, herzlichen Dank. Dann noch eine Frage an den Deutschen Hanfverband. Sie sagten ja vorhin, dass durchaus unter den Menschen, die jetzt das Cannabis online auch beziehen über diese Plattformen, mehr Patientinnen und Patienten sind, als man vielleicht annimmt. Wir haben als Grüne jetzt tatsächlich den Änderungsantrag hier auch eingebracht, das Kriterium der Austherapiertheit zu reformieren und zu überdenken. Glauben Sie, dass das auch in Bezug auf die Verschreibungspraxis etwas verbessern und ändern würde, sodass die Menschen, die dann wirklich auch Patientinnen und Patienten sind, dann auch über die regulären ärztlichen Wege besser die Möglichkeit haben, an medizinisches Cannabis zu kommen. Herr Wurth, bitte.
Ja, Georg Wurth, Deutscher Hanfverband. Also ich glaube nicht, dass das so ein wirklich entscheidender Punkt ist, weil bei den Privatrezepten, um die es ja im Wesentlichen geht jetzt bei der Telemedizin und so weiter, dieses Kriterium gar keine Rolle spielt, Austherapiertheit, genauso wenig wie das Kriterium der schwerwiegenden Erkrankung. Insofern wird es da keinen großartigen Einfluss haben. Was ich denke, was eine Rolle spielt, sind die Kriterien der Krankenkassen, die immer noch sehr restriktiv umgehen mit Cannabis als Medizin, und zwar nicht nur bei leichten Erkrankungen, sondern durchaus auch bei schweren Erkrankungen, wo man immer wieder diese Medienberichte sieht von Leuten, die Krebs haben und irgendwelche schweren Schmerzen. Ich persönlich kenne zum Beispiel auch Fälle mit Reizdarm von Leuten, die total abgemagert sind und die einfach von der Krankenkasse nichts bekommen. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall ran, und das ist auch die Erklärung dafür, wieso eben die Krankenkassen bei ihren Erstattungen nicht hinterherkommen mit dem zusätzlichen Absatz, weil die nach wie vor im Wesentlichen bei Schmerzen erstatten und bei allem anderen sich querstellen und nur auf Klagen reagieren, so ungefähr. Und insofern bei der GKV ist es sicherlich sinnvoll, über solche Dinge nachzudenken. Austherapiertheit macht sowieso jetzt mit der neuen Einschöpfung von Cannabis wenig Sinn, wenn man sagt, die Schmerzpatienten müssen vorher Opiate genommen haben oder so. Das ist natürlich eine Sache, die man tatsächlich abschaffen sollte, aber wirklich mit Blick auf die GKV und nicht jetzt auf alle Rezepte gesehen.
Okay, gut. Herzlichen Dank. Ich glaube, die neun Sekunden machen keinen Sinn
mehr. Genau. Sie haben ja gleich auch noch mal drei in der nächsten Runde. Dann Herr Görpin dann noch mal für die Linke, bitte.
Vielen Dank. Ich fange an und gebe dann an Dr. Arndt. Zunächst eine Frage noch mal an Georg Wurth vom Hanfverband. Vielleicht noch mal ein bisschen einen Schritt zurück, weil das hier so ein bisschen auch den Anschein macht, als ob jetzt schon alle ausreichend versorgt wären mit Medizinalcannabis. Sie haben das schon angedeutet, nochmal konkret, können Patientinnen auch in lokalen Arztpraxen ausreichend mit Cannabis therapiert werden gegenwärtig?
Ja, Georg Wurth, Deutscher Hanfverband. Auf keinen Fall sind die lokalen Arztpraxen im Moment in der Lage, den Bedarf nach medizinischem Cannabis zu decken. Ich habe eben berichtet, dass sich die Leute bei uns melden und wirklich Arztpraxen in der ganzen Stadt abklappern. Und heute, bis heute, wie auch Herr Grotenheim gesagt hat, dieses Nadelöhr besteht. Und da jetzt die Einschränkung bei der Telemedizin zu machen, würde dieses Nadelöhr wieder installieren. Die Leute würden wieder die Arztpraxen abklappern, wären gleichzeitig über eine Arztgebühr nachgedacht wird, um Arztkontakte zu reduzieren, weil die überfordert sind, die Arztpraxen. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Insofern sind die Telemedizin-Plattformen eine gute Alternative, zumal die sich auch auskennen, wenn man da eben eine Beratung bekommt. Das machen die ja durchaus auch. Ist ja nicht so, als würden die jetzt Beratungen ablehnen. Ja, kann man ja da auch machen. Da hat man es auch mit dem Arzt zu tun bei der Online-Sprechstunde, der sich mit Cannabis auskennt. Während die Hausärzte oft halt überhaupt keine Ahnung davon haben und auch letztendlich Gespräche ablehnen und auch wieder sagen, Schmerzpatient, Opiate, ADHS, Ritalin gerne, ja, aber kein Cannabis.
Danke, ja. Herr Dr. Arndt, bitte.
Ja, Dr. Michael Arndt, ich bin niedergelassener Hausarzt und habe auch einige Patienten mit Cannabis behandelt und behandle die auch mit Cannabis. Ich hätte eine Frage an den Herrn Preutz von der Gewerkschaft der Polizei. Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Drogenmarkt boomt. Ja, haben da aber das Cannabis nicht ausgeschlossen, sondern es hat so angehört, als würde es seit der Legalisierung auch Cannabis illegalerweise boomen, was allerdings den Aussagen vom Kollegen Reinhardt widerspricht, der ja attestiert, dass durch die Privatrezepte quasi vom Schwarzmarkt das Cannabis in den legalisierten Markt kommt. Haben Sie da Zahlen dazu, wie der Schwarzmarkt von Cannabis sich entwickelt hat?
Herr Preutz, bitte.
Ja, Alexander Preutz, Gewerkschaft der Polizei. Also ich kann jetzt die Zahl von Herrn Reinhardt nicht bewerten. Was ich bewerten kann, ist die polizeiliche Kriminalstatistik und das Lagebild Rauschgiftkriminalität des Bundeskriminalamts. Und da sind die Aussagen relativ deutlich, dass Cannabis die meistkonsumierte oder das meistkonsumierte berauschende Mittel und auch die meistgehandelste berauschendes Mittel hier in Deutschland ist und auch weiterhin sein wird wahrscheinlich, weil der Markt einfach boomt. Das betrifft nicht ausschließlich Medizinalcannabis, sondern die PKS spricht hier für Cannabis in Gänze. Also sowohl das Konsumcannabis als auch das Medizinalcannabis. Also um Ihre Frage genau zu beantworten auf Medizinalcannabis, nein, da kann ich keine Zahlen liefern. De facto ist aber die Bewegung, was den Schwarzmarkt betrifft, nehmen wir deutlich wahr, weil die Bestrebungen im Bereich der organisierten Kriminalität sind eben zu 2/3 Rauschgiftkriminalität. Und da Cannabis quasi ein 2/3 der Cannabis, der Drogendelikte wahrnimmt, sind die Zahlen relativ eindeutig, wo dort Geld verdient wird. Warum? Der Markt bestimmt sich durch den Preis und natürlich durch den Bedarf. Und da sind die Bestrebungen im Schwarzmarkt noch momentan sehr, sehr groß. Aber die Kritik am Konsum-Cannabis-Gesetz, die ist deutlich. Was das Medizinalcannabis betrifft, sind die Maßnahmen aus unserer Sicht zu befürworten. Nichtsdestotrotz die Aussagen, was die Telemedizin, den Erstkontakt mit dem Arzt betrifft, da schließen wir uns an. Wo wir uns anschließen oder wo wir besser werden müssen, ist quasi das Werbeverbot durchzusetzen. Das ist vorhin schon angeklungen. Wir haben hier ein ganz klares Vollzugsdefizit. Warum? Das hat mit der Personalsituation der Polizei des Bundes und der Länder zu tun, aber eben auch Appell an die Bundesregierung, hier ordentliche Gesetze zu schaffen, dass wir als Polizei im 21. Jahrhundert ankommen. Warum? Weil wir, was den virtuellen Raum betrifft, momentan relativ blind sind. Dankeschön.
Dankeschön.
Kann ich kurz nachhaken?
Ganz, ganz kurz.
Weil jetzt haben Sie wieder die Drogen mit dem Cannabis vermischt. Ja, also klar, es ist ein BTM-Delikt, aber es gibt zum Beispiel 3000 weniger BTM-Delikte. Dass die harten Drogen auf dem Vormarsch sind, das ist allgemein bekannt, denke ich. Nur wie gesagt, meiner Meinung nach wird der Schwarzmarkt durch das Medizinalcannabis, durch sogenannte Selbstmedikation, Leute, Patienten, die das vorher angebaut haben oder gekauft haben, illegalerweise ausgetrocknet. Oder zumindest tendenziell geht es zurück.
Das war jetzt länger als kurz. Bitte ganz, ganz kurze Antwort.
Also ausgetrocknet bei Weitem nicht. Das würde ich gerne unterschreiben. Wir haben hier Sicherstellungsmengen im Tonnenbereich momentan. Also wir reden hier quasi über sehr große Mengen, die sichergestellt werden. Und dementsprechend kann ich nicht von ausgetrocknet reden. Das betrifft aber also das betrifft alle Sorten von Cannabis, die die PKS quasi beinhaltet.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu Block 3. Das wäre die Fraktion der CDU-CSU mit 10 Minuten. Frau Borchert, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den Verband der Cannabisversorgenden Apotheken e.V. Sind die da? Ja. Vielleicht können Sie mal das, von der Abda haben wir ja jetzt schon einige Statements gehört, aber vielleicht könnten Sie mal das Versandhandelsverbot noch mal bewerten, was im Gesetz formuliert ist.
Frau Dr. Neubauer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage.
Also der Verband der cannabisversorgenden Apotheken sieht das sehr kritisch, den Versandhandelsverbot. Es geht hier um Vorortapotheken, um deutsche Vorortapotheken mit einer Versandhandelserlaubnis, die sich auf die Versorgung mit Medizinalcannabis spezialisiert haben. Es gehört dazu wirklich ein sehr, sehr gutes Fachwissen. Dieses Fachwissen ist nicht ohne weiteres in jeder Vorortapotheke vorhanden. Das heißt, das müsste erst komplett aufgebaut werden. Es geht hier um Wechselwirkung, um Interaktion. Es geht um multimorbide Patienten, die natürlich eine Polymedikation haben und Cannabis als Add-on bekommen. Und da gehört natürlich eine fachgerechte Beurteilung dazu durch die Apotheke, durch den Apotheker, der diesen Patienten versorgt. Deswegen wird es schwer, dass das jetzt jede Vorortapotheke leisten kann. Zusätzlich haben wir ein massives Apothekensterben. Wir haben im ländlichen Raum teilweise gar keine Apotheken mehr. Das heißt, man würde dann immobilen Patienten zumuten, weite Wege zurückzulegen, um sich mit ihrer Medizin zu versorgen. Das ist einfach nicht tragbar. Der Botendienst kann das nicht auffangen, weil ein Botendienst lohnt sich eigentlich nur 10 Kilometer im Umkreis. Vielleicht kann man noch sagen 20 Kilometer im Umkreis. Botendienst findet teilweise auch so statt, dass der Patient nur anruft. Es findet eine telefonische Beratung zum Beispiel statt und dann bringt der Bote das. Also das würde sich dann noch nicht mal großartig unterscheiden. Zusätzlich der Versand aus Apotheken. Die Apotheken, die sich spezialisiert haben, sind ausgesprochen versiert in der Beratung. Und sie machen eine telemedizinische oder telepharmazeutische Beratung oder eine telefonische Beratung. Sie sind da sehr tief drin im Thema und befassen sich lange mit Patientinnen, Patienten, sodass da wirklich sichergestellt ist, die Patientensicherheit sichergestellt ist. Und deswegen sehe ich das nicht, dass jede Vorortapotheke das so leisten kann.
Dankeschön. Herr Professor Strick, bitte.
Ja, nur ganz kurz, weil das vorhin zitiert wurde. Der EcoCan-Bericht sagt nichts über eine Verringerung des Schwarzmarkts bisher aus, der Zwischenbericht durch das Medizinalcannabis. Aber wir reden nicht über Konsumcannabis hier gerade. Ich habe eine Frage an die Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie, DG Sucht, und vielleicht zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, DGS. Welche Anforderungen würden Sie an Verlaufskontrollen stellen, damit eine Behandlung mit Medizinalcannabis medizinisch sinnvoll gesteuert und so Suchtrisiken minimiert werden können?
Okay, das wäre Herr Dr. Luderer und im Anschluss Herr Professor Preuß. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Das Wichtigste ist, denke ich, dass es kein Verschreiben und Vergessen geben darf. Jede Cannabistherapie ist ein befristeter Therapieversuch mit einem klaren Ziel. Und dafür brauchen wir engmaschige Kontrollen, persönlich und höher frequent. Und da sind zwei Dinge ganz entscheidend. Zum einen muss es eine kritische Prüfung der Dosis geben, weil wenn die ansteigt, dann gibt es eine Toleranzentwicklung und dann muss man überlegen, ob vielleicht auch der Weg in die Abhängigkeit bevorsteht. Und es müssen regelmäßige Auslastversuche erfolgen, um zu prüfen, ob die Indikation überhaupt noch weiter besteht. Also einfach weiter verordnen darf nicht passieren. Und dazu sind regelmäßige, engmaschige und persönliche Kontrollen notwendig.
Professor Preuß, DG Suchtmedizin, kann mich dem nur anschließen. Nicht die Initial ist es so, dass man sicherlich einen persönlichen Kontakt braucht, nicht die regelmäßige Überprüfung der Indikation, der richtigen Medikation ebenso. Wenn man überhaupt über Telemedizin nachdenkt, dann bestenfalls bei Folgeuntersuchungen. Da kann man das dann überlegen, wenn man den Patienten gut kennt und eine gute Indikationsstellung und ein guter therapeutischer Kontakt besteht.
Okay, danke. Ja, Sie dürfen weitermachen.
Ich hätte dann eine Folgefrage an beide, vielleicht auch an die Bundesärztekammer. Welche Anforderungen an ärztliche Standards und Dokumentationspflichten bei der Abgabe sind aus Ihrer Sicht denn notwendig, um eine Versorgung lege artis mit Medizinalcannabis zu gewährleisten?
Okay, machen wir es wie eben. Dr. Luderer, dann Herr Dr. Preuß und dann noch Herr Dr. Reinhardt, bitte.
Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man die Risikoprüfung für so ein individuelles Heilverfahren als Ultima Ratio nicht einem automatisierten Online-Verfahren oder gar einem Fragebogen überlässt. Weil wer so handelt, handelt nicht ärztlich, sondern gewerblich. Der Arzt muss dokumentieren, warum evidenzbasierte Standardtherapien versagt haben, und der Patient muss aufgeklärt werden, explizit über die mangelnde Evidenz, denn wir haben für Cannabisblüten so gut wie keine Evidenz, und auch das Risiko einer Abhängigkeit. Das muss dokumentiert werden, es muss Follow-ups geben, und wir haben bislang auch keine Beipackzettel oder Fachinformationen. Die brauchen wir, damit die Patientenrechte gewährleistet sind. Und eine Versorgung nach den ärztlichen Regeln der Kunst braucht eben mehr als einfach nur ein Rezept verordnen. Das braucht viel mehr.
Ich schließe mich dem an, kann noch ergänzen. Suchtmedizinische Kompetenz ist natürlich wichtig, um zu unterscheiden, was ist ein Konsum und wann geht das über in eine Konsumstörung. Die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten beachten, also alle diese Elemente, die eigentlich zur ärztlichen Sorgfaltspflicht mit dazugehören. Und die sollten natürlich auch entsprechend dann sukzessive bei den Patientenkontakten dokumentiert werden können.
Ja, ich kann das ausdrücklich bestätigen. Würde vielleicht noch mal darauf hinweisen, es handelt sich um eine absolute individuelle Form von Therapie. Und die Individualität der Situation muss angemessen dokumentiert sein. Und es ist nicht gegeben, wenn ich irgendwelche Kreuzchen auf standardisierte Fragebogen gemacht habe. Und insofern ist das ein Mindeststandard, der in jeder Form von Behandlung, auch der mit Cannabisprodukten, aus unserer Sicht sinnvoll und vernünftig wäre. Und die Fragestellung, ob wir überhaupt etwas tun, also die Bundesärztekammer hat sich ja überhaupt grundsätzlich gegen die Medizinal-Cannabis-Behandlung mit Cannabisblüten gestellt, weil wir sagen, es gibt weder Standards, noch gibt es sozusagen an dieser Stelle Produkt und Informationen für Versicherte und für Patientinnen und Patienten, die die Produkte nutzen und nutzen sollen. Und es sind Rezeptur-Arzneimittel, die überhaupt keinem grundsätzlichen Standard an dieser Stelle, selbst wenn es mit gutem Willen gut gemacht wird, folgen. Und wenn es darum geht, dass Cannabis als medizinisches Wirkungsmittel wirken soll, dann glaube ich, muss man standardisierte Produkte aus ärztlicher Sicht fordern. Und das, glaube ich, muss man an dieser Stelle nochmal ergänzen.
Dankeschön. Dann noch eine Frage, bitteschön.
Ja, ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband und vielleicht auch an die Bundesärztekammer, wenn die Zeit reicht. Der GBA knüpft in § 45 AMRL die Ausnahmen von dem Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen bei Medizinalcannabis an bestimmte Facharzt- und oder Zusatzbezeichnungen. Halten Sie es grundsätzlich für sinnvoll, auch die Verordnung stärker an Qualifikationen und Facharztgruppen für Medizinalcannabis zu binden?
Frau Maser, bitte.
Hier geht es ja eigentlich um die Frage, um die generelle Verordnung von Cannabis. Also wann ist eine ärztliche Person als qualifiziert im Sinne dieser Regelung anzusehen? Und im Rahmen der GBA-Regelung zur Ausnahme vom Genehmigungsvorbehalt hatte der GKV-Spitzenverband die Position vertreten, dass stets eine Kombination einer bestimmten Facharztgruppe und einer bestimmten Zusatzbezeichnung gemäß der Musterweiterbildungsordne Ärzte vorliegen muss. Zu den besonderen Verordnungsvoraussetzungen für eine Verordnung von Cannabis-Arzneimitteln ohne Genehmigungserfordernis sollte aus unserer Sicht einmal sowohl die Facharztqualifikation als auch die spezielle Qualifikation im jeweiligen Anwendungsgebiet, also das ist nötig zur Bewertung der Krankheitsschwere und auch zur Nichtverfügbarkeit alternativer Behandlungsoptionen, sowie die Zusatzweiterbildung als spezielle Qualifikation für die Therapie mit Cannabis bestehen, um dann eben auch die Erfolgswahrscheinlichkeit einer solchen Cannabis-Therapie bewerten zu können. Der Beschluss fiel aber anders aus, und nämlich so, dass entweder eine Facharztbezeichnung oder eine bestimmte Zusatzbezeichnung ausreichend ist. Der Beschluss soll allerdings evaluiert werden hinsichtlich der Entwicklung des Verordnungsgeschehens der einzelnen Arztgruppen. Und außerdem soll auch noch die Anzahl der beantragten freiwilligen Vorabgenehmigungen werden ausgewertet, um dann einen Anpassungsbedarf halt gegebenenfalls an der Regelung in der Richtlinie vornehmen zu können.
Dankeschön. Dann ist jetzt die AfD mit 7 Minuten an der Reihe. Bitte schön, Frau Hess.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage ist eine kurze Nachfrage und richtet sich an die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Und zwar ist es eine reine Neugierde. Und ich mache jetzt auch keinen Unterschied zwischen Konsum und Medizinalcannabis, weil wir sind uns irgendwie einig, dass ja ganz offensichtlich dass Konsumcannabis auch über die Zukunftsmöglichkeiten auf Medizinalcannabis erfolgt. Deswegen sitzen wir ja heute hier. Und was mich jetzt irritiert hat, das war jetzt in der letzten Runde, die Antwort der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, dass gesagt wurde, ja, wir unterstützen, wir finden gut den Zugriff auf Medizinalcannabis, das finden wir auch. Und dass Sie dann einschreiten in dem Moment, wo falsch, das war, glaube ich, das Zitat, falsch abgebogen wird. Die Frage nach dem Selbstverständnis, ist es eine Stelle für Prävention? Sollte man nicht vorher, wie eben schon die Herren gesagt haben, es sollte in dem Moment, wo Suchtgefahr besteht, nicht weiter verordnet werden? Wie ist also die Aufgabe der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zu sehen? Ist es präventiv oder sollte man warten, bis falsch abgebogen ist? Und wie sieht dann eben die Handlung dieser Hauptstelle aus? Danke.
Frau Egartner, bitte.
Ja, danke. Also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen kümmert sich ja um alle Fragen rund um Prävention, Beratung, Behandlung. Und natürlich sind wir auch sehr stark im Präventiven für die Prävention zuständig und setzen uns da ja auch sehr stark ein für weitere verhältnispräventive Maßnahmen also bei jedem Rauschmittel, also auch zum Beispiel bei der Alkoholprävention. Ich denke, das war vorher darauf gemünzt, eher auf das Konsumcannabis, dass es eben Menschen gibt, die zu Genusszwecken erstmal konsumieren, das haben ja auch manche in der Runde schon gesagt, und dann vielleicht übersehen, dass es eben sich um Rauschmittel handelt und mit der Zeit eben vielleicht doch eher in Richtung süchtiges Verhalten geht, und dann müssen auch die entsprechenden Hilfen natürlich zur Verfügung gestellt werden, dass wir im Vorfeld, Sie hatten ja oder Ihre Kollegin vorher angesprochen, auch Schulen, dass wir da natürlich im Vorfeld auch aufklären müssen und auch über die Gefahren aufklären müssen. Das ist unstrittig, und deswegen hatte ich ja auch vorher schon mal gesagt, dass wir ja auch uns sehr, sehr stark für Werbeverbote einsetzen, Werbeverbote für alle Rauschmittel im Übrigen und eben auch jetzt in diesem Bereich Medizinalcannabis oder überhaupt Cannabinoide, auch dass da eben die Werbung, also das bestehende Werbeverbot durchgesetzt werden müsste. Ne? Da hat ja der Kollege von der Polizei gesagt, dass es eben sehr schwierig ist, das durchzusetzen, aber wir würden das sehr, sehr befürworten, dass die bestehenden Verbote wirklich auch durchgesetzt werden und nicht Kinder oder auch Erwachsene, ist völlig wurscht, an Bushaltestellen mit Werbung überflutet werden. Also in Berlin ist die Werbung ja wirklich sehr breitflächig überall zu sehen, aber natürlich auch die Werbung über Internetplattformen oder über Mails. Also auch, dass das alles wirklich verfolgt wird und nicht so breit zugänglich ist.
Dankeschön. Frau Schiesel, bitte.
Ja, ich hätte eine Frage an DG Sucht, DHS und DGS. Und zwar, können Sie der Einschätzung zustimmen, dass der Gesetzentwurf ein notwendiger, aber unvollständiger Schritt ist und dass eine konsequente Behandlung von Medizinalcannabis wie jedes andere Arzneimittel langfristig Patientenschutz, Kostentransparenz und Missbrauchsvermeidung besser gewährleisten müssen?
Das ist Herr Professor Preuß. Wenn das oder?
Ja, ich fange mal an. Also wir haben ja eine Stellungnahme verfasst und so ein paar Anregungen gegeben, indem man da dem Gesetzesvorschlag noch mal arbeiten kann. Nicht? Im Prinzip stimmen wir dem Gesetzesvorschlag so ja zu. Wir würden halt dazu raten, noch mal zu gucken, gibt es da Möglichkeiten zu prüfen, inwieweit bestimmte Formen der Cannabisverordnung noch mal etwas strikter gestaltet werden. Es geht auch noch mal ums Werbeverbot. Nicht? Auch das ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und auch hier noch mal um die Betonung, dass Fertigarzneimittel aus der Sicht, medizinischer Sicht natürlich eine günstigere Formulierung sind im Vergleich zu den Cannabisblüten, nicht? Weil definierter. Genauso der Hinweis, dass Gebrauchsanweisungen etc. auch bei solchen Medikamenten und Beipackzettel da eine ganz wichtige Rolle spielen und die auch hinzuzufügen sind, auch im Sinne des Patientenschutzes und der Aufklärung.
Herr Dr. Luderer für die DGesucht auch noch.
Ich kann mich meinem Vorredner da nur anschließen und würde gerne noch einen Kommentar abgeben. Ich weiß nicht, wer das vorher gesagt hat, dass Hausärzte bei ADHS großzügig Medikamente, also Methylphenidat, verschreiben würden. Die Erfahrung ist da eine komplett andere. ADHS ist unterversorgt, gerade im Erwachsenenalter. Das ist das eine. Das andere ist, dass die ADHS-Leitlinie, die jetzt in Überarbeitung ist, an der ich auch mitbeteiligt bin, in der Überarbeitung und 2018 auch schon gesagt hat, Cannabis soll nicht angewendet werden zur Behandlung der ADHS. Ich möchte nicht ausschließen, dass es im Einzelfall wirksam ist, aber dazu brauchen wir viel mehr Forschung, um die Wirksamkeit beurteilen zu können. Ich weiß, dass viele Betroffene das berichten, aber so ist es auch manchmal bei Alkohol und Angst. Wir brauchen mehr Forschung für die Wirksamkeit und auch für die Nebenwirkung.
Danke. Und Frau Igartner noch, wenn ich das richtig sehe.
Ja, danke. Also wir stimmen dem Gesetzentwurf auch zu und wir würden die Versandmöglichkeiten durchaus beibehalten wollen, aus Gründen, die schon genannt worden sind, dass es gerade im ländlichen Raum in der Fläche schwierig ist, also für chronische PatientInnen, die dann eventuell den Zugang nicht mehr haben. Und wir würden uns eben dafür aussprechen, dass es noch die Werbeverbote deutlicher durchgesetzt werden können. Also falls es da Regelungen braucht für die Polizei, dass die eventuell noch mit aufgenommen werden.
Dankeschön. Dann nochmal Kollege Miebes für die SPD-Fraktion. 5 Minuten.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Wurth. Wie beurteilen Sie die These der Bundesregierung, dass Patientenversorgung auch ohne Versandhandel nicht gefährdet sei, weil in jeder Vorortapotheke medizinisches Cannabis bestellt werden könnte?
Herr Wurth, bitte.
Also beim Verbot des Versandhandels sehe ich die Situation nicht ganz so dramatisch wie beim Verbot der Telemedizin-Plattformen, weil die Ärzte tatsächlich ein Nadelöhr sind, das so nicht anders umgehbar ist sozusagen. Also die Leute werden einfach dann keine Rezepte mehr kriegen zum Teil. Während tatsächlich ja die Besorgung von Cannabis in der Apotheke, in der nächsten Apotheke grundsätzlich erstmal möglich ist. Die müssen dann halt bestellen und kriegen es. Wobei heute immer noch tatsächlich Apotheken vorhanden sind, die sich weigern, Cannabis zu bestellen. Aber ich nehme an, wenn die Plattformen weg sind, dass das nachlassen wird. Nur der Aufwand ist ja viel größer für die Patienten. Die müssen dann im ländlichen Raum durch die Gegend fahren, auch zweimal in der Regel. Ja, einmal zum Bestellen, einmal zum Abholen, weil die Apotheke ja in der Vielfalt sicherlich die Cannabispräparate so nicht da hat, wenn sie nicht spezialisiert ist. Und vor allen Dingen die Preise sind ja deutlich höher, weil die Online-Apotheken in großen Mengen einkaufen und das auch weitergeben an die Patienten, sodass das erheblich teurer wird mit der Versorgung ausschließlich über stationäre Apotheken. Naja, und die Fahrerei an Aufwand ist natürlich auch gegeben. Insofern sind wir dagegen, diese Online-Cannabis-Apotheken zu schließen sozusagen. Aber richtig dramatisch wird es eben tatsächlich, wenn man jetzt nur noch in Arztpraxen vor Ort Cannabis bekommt, Rezepte bekommt.
Vielen Dank.
Ja, Kollege Wechsel, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich im Branchenverband Cannabiswirtschaft. Der Gesetzentwurf liegt ja nun der EU-Kommission zur Notifizierung vor. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf aus europarechtlicher Sicht?
Herr Heidepriem, bitte.
Ja, Dirk Heidepriem, Branchenverband Cannabiswirtschaft. Wir haben zumindest Fragezeichen dahinter. Wir haben unsere Rechtsanwälte das sich anschauen lassen und haben Bedenken, dass es gerade beim Versandverbot europarechtliche Probleme geben könnte. Auch bei der Frage, inwiefern Verschreibungen über Telemedizin nicht mehr zulässig sind, stellt sich für uns halt wirklich die Frage, wie das im europarechtlichen Kontext zu sehen ist, wenn wir dann Verschreibungen aus nicht deutschen Ärzten, Plattformen, die im europäischen Ausland angesiedelt sind, wo die Apotheken auch diese Rezepte erfüllen müssen und auch es schwer haben, das nachzuprüfen, ob das rechtens verschrieben ist. Daher plädieren wir halt wirklich für eine Möglichkeit, die seriösen Telemedizinanbieter in Deutschland, die über Videokonferenzen, Videosprechstunden Patienten betreuen wollen, zu stärken und hier denen die Möglichkeit zu geben, mit sehr viel Expertise dort einfach die Patienten zu beraten, hier auch Verschreibungen zu machen, Hausärzte zu entlasten und damit eben wirklich das Gesamtpaket so zu machen, dass es keinen Bedarf gibt, auf Plattformen auszuweichen, die irgendwo im europäischen Ausland sitzen.
Okay, bitte.
Die nächste Frage geht an Frau Neubauer vom Verband der Cannabisversorgenden Apotheken. Könnten Sie bitte aus Ihrer Versorgungspraxis schildern, welche Patientengruppen besonders auf Versand angewiesen sind und welche konkreten Versorgungslücken durch ein Versandverbot bei diesen Gruppen entstehen würde?
Ja, bitte, Frau Neubauer.
Ja, Neubauer vom Verband der Cannabisversorgenden Apotheken. Besonders angewiesen sind immobile Patienten, sind schwerkranke Patienten. Wir sprechen hier ja nicht nur von den Selbstzahlern, also von Privatrezepten. Wir sprechen ja auch von vielen GKV-Patienten, die über den Versandhandel versorgt werden, weil sie eben keine Apotheke in der Nähe haben. Also da besteht eine große Gefahr, dass die einfach von der Versorgung ausgeschlossen werden, indem man den Versandhandel verbietet. Außerdem möchte ich noch mal betonen, es sind deutsche Vor-Ort-Apotheken. Das ist nicht zu verwechseln mit den holländischen Versendern, die immer allgemein gesehen werden als große Gefahr für die Apotheken, sondern es sind Vor-Ort-Apotheken, die vor Ort auch Cannabispatienten versorgen, aber eben aufgrund der Notlage eben eine Versandhandelserlaubnis haben und somit dann auch Patienten, die weiter entfernt sind, versorgen können, die keine Apotheke in der Nähe haben.
Vielen Dank, das hilft nochmal.
Dankeschön. Dann hätten wir ja jetzt einmal noch 3 Minuten für Bündnis 90 Die Grünen, einmal 2 Minuten für die AfD und einmal 4 Minuten für CDU, CSU. Und Frau Heidmann, Sie haben 3 Minuten, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde dann Frau Professor Dr. Müller-Fahl gerne noch mal abschließend fragen, würden Sie es generell für sinnvoll erachten, jetzt eine Evaluation auch des Medizinal-Cannabis-Gesetzes in dann vermutlich geänderter Form anzustreben? Und wenn ja, welche Kriterien sollten in so einer Evaluation aus Ihrer Sicht untersucht werden und Eingang finden?
Ja, Frau Dr. Müller-Fahl, bitte.
Ich würde aus wissenschaftlicher Sicht sagen, Evaluationen und Studien sind immer gut. Ich stelle mir aber die Frage, wie man das in diesem speziellen Fall denn machen möchte. Uns fehlen ja, das haben wir jetzt mehrfach festgestellt, jetzt schon robuste Daten. Und wenn man jetzt neue Daten erhebt, mit was will man das vergleichen und wo will man dann sagen, es hat sich irgendwas verändert? Und wenn man das, ich sag mal salopp, mit heißer Nadel strickt, dann haben wir an der Begleiterhebung zum Cannabis gesehen, obwohl da ein großer Datensatz zusammenkam, dass es doch erhebliche Limitationen gab. Und die Autoren schreiben ja selber, dass die Aussagekraft sehr beschränkt ist. Das Einzige, was ich jetzt aber rein spekulativ sagen könnte, wir haben ja diese EcoCan-Studie, die in Hamburg durchgeführt wird. Vielleicht könnte man die Kollegen bitten, da noch etwas sozusagen anzuknüpfen. Die sammeln Daten und wären vielleicht am ehesten in der Lage. Ansonsten wüsste ich jetzt offen gestanden nicht, wie man das evaluieren sollte und könnte und würde das keinesfalls daran zwingend knüpfen wollen.
Dankeschön. Weitere Frage?
Nee, weitere Fragen nicht. Dann schenke ich den Rest der Zeit.
Das ist sehr zuvorkommend. Vielen Dank. Dann kämen wir jetzt zu Block 4. Da hätten, wie gesagt, die AfD noch mal 2 Minuten und CDU, CSU 4 Minuten. Frau Dr. Baum, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage an den Vertreter der Gewerkschaft der Polizei, bitte. Also wir haben jetzt hier gehört, dass es einen sprunghaften Anstieg gibt von Cannabisbedarf, sag ich mal. Seit der Freigabe von Cannabis und bei gleichzeitigem auch Anstieg, wenn ich das richtig gehört habe, des Schwarzmarktes. Wie erklären Sie sich das?
Herr Polz, bitte.
Ja. Natürlich an dem Bedarf der Konsumenten, die das natürlich ausnutzen. Also den Schwarzmarkt, die Aussage habe ich nicht getroffen, weil der Schwarzmarkt ist nicht bemessbar. Dazu gibt es keine validen Aussagen, außer quasi Gewinnsummen, die im Milliardenbereich liegen. Ja, auch das ist im Rauschgift, also im Lagebild Rauschgiftkriminalität des BKA enthalten. Der ist aber nicht bemessbar. Also, aber das Geld regiert den Schwarzmarkt sozusagen. Und das ist enorm, wenn wir hier im Milliardenbereich reden. Also wir haben einen Anstieg an Feststellungen im Bereich des Konsumcannabis. Und wir haben ja, wie wir auch gehört haben, einen Anstieg an Konsumentenverhalten, so umschreibe ich mal das Gesamtbild, im Bereich des Medizinalcannabis. Das hat ja auch die Bundesärztekammer gesagt, dass unter dem Deckmantel von Patienten natürlich auch das Medizinalcannabis bezogen wird, um zu konsumieren. Das macht es nicht legal, sodass quasi hier immer noch das Vollzugsdefizit besteht, was wir quasi wollen als Sicherheitsbehörden. Das hat aber hier im Gesetz nichts zu tun. Ich wiederhole mich, wir befürworten grundsätzlich den Gesetzentwurf, wissen aber, dass die Lage momentan angespannt ist. Das betrifft unter anderem den Cannabismarkt, aber auch den kompletten Drogenmarkt. Warum? Rauschgiftkriminalität ist Kontrollkriminalität. So, und das, und dem Auftrag wollen wir gern nachkommen als Gewerkschaft, also als Sicherheitsbehörden. Da reden wir auch nicht, das ist eine letzte Anmerkung, da reden wir auch nicht über Kriminalisierung. Da bitte ich um ein anderes Wording auch in diesem Hause hier, weil wir kriminalisieren hier niemanden. Ich kriminalisiere auch niemanden, der in der Zone 30, 50 gefahren ist, sondern wir halten hier Gesetze ein. Und das ist die Aufgabe von Sicherheitsbehörden.
Dankeschön. Und dann abschließend die CDU-CSU-Fraktion mit 4 Minuten. Herr Professor Streeck, bitte.
Ja, ich hätte abschließend eine Frage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den GKV-Spitzenverband. Sollten Cannabis bzw. Cannabisblüten aus Ihrer Sicht in der medizinischen Versorgung wie ein gewöhnliches Arzneimittel und damit nach den Bewertungsstandards des GBA beurteilt werden? Und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den § 31 Absatz 6 des SGB V, welcher die Kostenübernahme von medizinischem Cannabis durch die gesetzliche Krankenversicherung regelt?
Gut, dann haben wir einmal Frau Hörsken für die KBV und dann noch mal Frau Maser für den GKV-Spitzenverband. Bitte schön.
Also ich habe keine finanziellen Interessen. Wir sind nicht der Auffassung, dass Cannabis als normales Arzneimittel behandelt werden sollte, weil es sich nach unserer Einschätzung eben gerade nicht um ein normales Arzneimittel handelt, wie er hier in der gesamten Anhörung auch bereits mehrfach deutlich wurde. Es handelt sich eben gerade nicht um ein zugelassenes Arzneimittel. Wir haben keine besonders gute Evidenzlage. Es wird bei sehr, sehr vielen Indikationen eingesetzt, eben als individueller Heilversuch. Und das ist nicht vergleichbar mit anderen Arzneimitteln. Also insofern würden wir Cannabis nicht als normales Arzneimittel und damit auch den normalen Kriterien, also Arzneimittelrichtlinie und so weiter, unterfallend ansehen. Es gäbe auch Probleme, wenn man jetzt, es war ja auch schon angesprochen worden, inwieweit Cannabis-Arzneimittel beispielsweise dem Amnok unterfallen sollten. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Es ist ja einiges schon an Argumenten eingebracht worden, warum das schwer möglich ist. Es entspricht einfach auch nicht den bisherigen Regularien. Da passt Cannabis nicht rein. Und hinzu kommt noch, wie werten wir da den 31 Absatz 6? Über den § 31 Absatz 6 ist ja gerade überhaupt die Möglichkeit geschaffen worden, in patientenindividuellen Einzelfällen, wo wirklich eben eine Behandlungsnotwendigkeit besteht, wo mit zugelassenen Arzneimitteln, mit anderen therapeutischen Alternativen eben nicht jetzt eine adäquate Behandlung mehr durchgeführt werden kann, hier noch eine Behandlungsoption zu schaffen. Da gibt es ja auch gewisse Studien, die auch gewisse Erfolge zeigen. Und diese ganz spezifischen Einzelfälle kann man schwerlich über eine Arzneimittelrichtlinie regeln. Eine Arzneimittelrichtlinie beispielsweise regelt immer abstrakt generelle Fälle und nicht die individuellen Einzelfälle. Und wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, wir wollen Cannabis dem Amnok-Verfahren unterfallen lassen, dann würde ja vermutlich der 31 Absatz 6 entfallen. Damit gäbe es keinen Rechtsanspruch oder Leistungsanspruch des Versicherten erstmal gegenüber der GKV. Vermutlich bestünde dieser erst dann, aber das sind jetzt Spekulationen, da müsste man die gesetzliche Regelung kennen, die dann käme, wenn ein Amnok-Verfahren durchgeführt wurde. Und dann kommen wir in den Bereich, was bisher Amnok nicht vorsieht. Wir müssen die unterschiedlichen Verhältnisse THC, Cannabinoid berücksichtigen. Das sind unterschiedliche Wirkweisen. Das heißt, wir müssen sowohl im Grunde genommen
blütenspezifisch oder auch zusammensetzungsspezifisch Bewertungen machen und auch indikationsbezogen natürlich. Und ich denke mal, damit wird dann der Intention des Gesetzgebers oder der bisherigen Intention des Gesetzgebers vermutlich nicht mehr Genüge getan werden können, hier zeitnah Patienten individuelle Lösungen zu finden.
Danke. Ja, damit ist die Zeit leider abgelaufen und wir sind am Ende der Anhörung. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken für die konzentrierten Antworten und die konzentrierten Fragen. Und wir werden uns jetzt die Ergebnisse der Anhörung anschauen, auswerten und dann ins weitere Verfahren schauen, wie wir vorankommen. Also, vielen Dank nochmal, schönen Abend noch und gute Restwoche.
Vielen Dank.